Meine Damen und Herren, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Nicht schwindelfrei. Über Lügen in der Politik. Feature von Ulrich Teusch.
Der Generalbundesanwalt hat am 9. Oktober das Verteidigungsministerium um ein Gutachten ersucht. Ich habe davon nichts gewusst.
Die Rente ist sicher.
Das Geld, das wir bekommen haben, durch drei Vermächtnisse.
Ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums.
Die Rente ist sicher.
War, soweit ich das beurteilen kann, weißes Geld. Es wurde hier eingezahlt, ganz offiziell eingezahlt.
Ich möchte zur Wahl der Ministerpräsidentin eine eigene Mehrheit ohne die Linkspartei haben.
Die Rente ist sicher.
Bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die danach bereits im Rundfunk mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun.
Das würde nicht bei Nacht und Nebel über die Grenze getragen.
Die Rente ist sicher.
Und dabei bleibt es auch. Und ich finde, es ist eine klare Aussage.
Lügen können Politiker natürlich auch auf Englisch.
Events in Iraq have now reached the final days of decision.
Menschen auf der Straße sind viel klüger, als man allgemein annimmt. Die merken sowas, wenn sie betrogen werden, wenn sie beschissen werden, wenn sie belogen werden. Das merken die Menschen.
Edzard Reuter, früherer Vorstandschef von Daimler-Benz.
Und deswegen ist es auch ein völlig falscher Rat, Politikern zu sagen, seid nur geschickt, tricky, macht das so oder so. Nach kurzer Zeit ist das wieder vergessen, ist vom Tisch. Nein, es ist nicht so.
Es ist ja wahr. Ich glaube, der Politikersatz stimmt, dass Cassandra nicht gewählt wird.
Hans Eichel, SPD, ehemaliger Bundesminister, Ministerpräsident, Oberbürgermeister.
Und mit Aussagen, die bedeuten, in der Zukunft müssen wir etwas hergeben, wird man in der Regel keine Wahlen gewinnen.
Am Ende des Tages bleibt die bittere Erkenntnis, es entscheidet in der Politik die Mehrheit und nicht die Wahrheit.
Matthias Zimmer, Bundestagsabgeordneter, CDU.
Jede Wahrheit hat ihre Zeit und es bringt relativ wenig, mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen, wenn man weiß, nebenan ist eine Tür, die irgendwann mal aufgeht.
Sicher hat derjenige, der die Wahrheit sagt, schwerer, gar keine Frage, weil ein Teil der Menschen möglicherweise auch durchaus belogen werden möchte.
Klaus Steck, politischer Grafiker, Präsident der Akademie der Künste.
So wie die Menschen nun mal gestrickt sind, wollen sie immer das Angenehme hören. Und deshalb werden sie auch immer wieder reinfallen, aber das ist eine eigene Entscheidung, selbst gewählt, auf Leute, die ihnen immer was vormachen.
So ist das menschliche Leben nichts als eine beständige Täuschung. Man tut nichts, als sich gegenseitig betrügen und sich gegenseitig schmeicheln. Niemand spricht von uns in unserer Gegenwart, wie er in unserer Abwesenheit von uns spricht. Die Einigkeit, die unter den Menschen besteht, ist nur auf diesen gegenseitigen Betrug gegründet. Und wenige Freundschaften würden Bestand halten, wenn jeder wüsste, was sein Freund von ihm sagt, wenn er nicht da ist. Obgleich er doch dann aufrichtig und ohne Leidenschaft von ihm spricht. Der Mensch ist also nichts als Verstellung, Lüge und Heuchelei. Sowohl in sich selbst als gegen die anderen.
Blaise Pascal, Mitte des 17. Jahrhunderts, in seinen Gedanken über die Religion.
Warum sollte es in der Politik anders sein? Warum sollten Politiker besser oder schlechter sein als die Menschen, von denen sie gewählt wurden? Wenn sie denn überhaupt gewählt wurden?
Kapitel 1. Demokratie, Diktatur. Alles nur Lüge?
Niemand hat je bezweifelt, dass es um die Wahrheiten der Politik schlecht bestellt ist. Niemand hat je die Wahrhaftigkeit zu den politischen Tugenden gerechnet. Lügen scheint zum Handwerk nicht nur des Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmanns zu gehören.
Die politische Theoretikerin Hannah Arendt in einem Radiovortrag 1969.
Ich verstehe Ihre Frage so.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal,
dass es Menschen in Westdeutschland gibt,
auf unserem eigenen Territorium,
die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja?
Auch mit Bereitschaft.
Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht.
Regulären Soldaten geschossen.
Dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird.
Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hitler und Ulbricht. Dreiste Lügen von Diktatoren.
Es gibt ein Zitat, oder jemals wird es ihm zugeschrieben, von Goebbels, der immer behauptet hat, die größte Lüge hat die größte Wahrscheinlichkeit, geglaubt zu werden. Also je unverschämter man Dinge behauptet, wo der andere sagt, das kann der doch gar nicht jetzt erfunden haben, das kann doch gar keine Lüge sein, das sind dann die effektivsten Lügen.
Umgekehrt funktioniert es übrigens auch. Manchmal betrügen Diktatoren, indem sie die Wahrheit sagen. Eine Wahrheit, die so ungeheuerlich ist, dass niemand sie für bare Münze nehmen will.
Es stimmt, dass Hitler, wie alle, die totalitären Regimen vorstanden, sein Aktionsprogramm öffentlich angekündigt hat. Er hat dies deshalb gemacht, weil er genau wusste, dass ihm die anderen nicht glauben würden. Dass seine Erklärungen von den Nicht-Eingeweihten nicht ernst genommen würden. Gerade dadurch, dass er ihnen die Wahrheit sagte, war er sich sicher, seine Gegner zu betrügen und in die Irre zu führen.
Der Wissenschaftshistoriker Alexandre Coiré.
Vor allem in Diktaturen von langer Dauer wird nicht nur hier und da gelogen. Die Lüge ist Prinzip. Der Soziologe Klaus Offe erzählt eine Geschichte aus dem kommunistischen Ungarn.
Vor einem Fernsehgerät sitzen zwei Leute und der eine sagt zum anderen, die lügen. Als sie das Fernsehprogramm, ein politisches Nachrichtenmagazin oder etwas anschauen, sei ja nicht nur lügen die, sondern alle Welt weiß, dass die lügen. Und sie wissen selbst, dass alle Welt weiß, darunter auch wir, dass sie lügen. Und das ist ein sozusagen ein negativer Gleichgewichtszustand des absoluten Zynismus. Niemand glaubt irgendjemandem irgendetwas.
Und die Demokratie? Ist da die Politik so ganz anders? Und wie anders genau?
Ich komme aus einer Kleinbürgerfamilie. Da galt immer der schöne Spruch, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Und die machen mit uns sowieso, was sie wollen. Damit bin ich groß geworden.
Charaktere verderben die Politik. Die Politik ist nicht die große, reine Veranstaltung. Natürlich nicht. Das sind auch nur Menschen. Ich denke, die Gaußsche Normalverteilungskurve gilt da auch, was Leute betrifft, die nicht ganz sauber sind. Sicher.
Die schlechten Charaktere also sind es, sagt Hans Eichel. Sie fälschen wie Gutenberg und sie wulfen wie Wolf.
Soll wohl heißen, die Politik, jedenfalls in der Demokratie, ist per se kein schmutziges Geschäft. Aber manche Politiker betreiben schmutzige Geschäfte und bringen damit die ganze Zunft in Verruf.
Doch ist damit schon alles gesagt? Immerhin ist die Politik, auch die demokratische, ein Metier, in dem es vor allem um eins geht, um die Macht. Darum, an die Macht zu kommen und darum, an der Macht zu bleiben. Und das geht in aller Regel nicht mit Glacé-Handschuhen.
Der Macht zuliebe bilden Politiker Seilschaften, mauscheln in Hinterzimmern, spinnen Intrigen, schachern um Pöstchen, betreiben Vettern- und Parteibuchwirtschaft.
Sie sammeln ihre Bataillone, boten Gegner aus, kämpfen mit harten Bandagen.
Und wenn's gar nicht anders geht, tritt der Mann fürs Grobe auf den Plan.
Personalentscheidungen fallen zuweilen in einer Nacht der langen Messer. Und hinterher hat manch einer Leichen im Keller. Selbstverständlich nur im übertragenen Sinn.
Oder schütten wir hier etwa das Kind mit dem Bade aus? Ist das alles nur modische Politikerschelte? Nur ein Zerrbild? Eine groteske Überzeichnung? Klischee? Vorurteil? Ressentiment?
In der Politik geht es um Macht, nicht um Sinnstiftung, nicht um Identitätswahrung, nicht einmal um Glaubwürdigkeit. Ein Politiker, der ein grundehrlicher Kerl sein möchte, wäre eine katastrophale Fehlbesetzung.
Das behauptet der Politikwissenschaftler Franz Walter.
Politiker müssen kaltschnäuzig, unsentimental, knochenhart, listig sein. Sie müssen als kühl kalkulierende Strategen überzeugen. Aber ein Stratege darf um Himmels Willen nicht auf dem offenen Markt Wahrheiten ausplaudern. Ein Stratege hat die nächsten Züge nicht anzukündigen, gar zur Abstimmung zu stellen. Ein Stratege operiert geheim. Er täuscht, legt falsche Spuren, hebt Fallgruben aus, lauert hinter Hecken. Ein Stratege und großer Politiker muss, ja, er muss, zuweilen Potemkinsche Dörfer errichten, ohne Skrupel von links nach rechts und zurück rochieren, mindestens den Gegner durch falsche Ankündigungen in die Irre führen. Man muss nur aufpassen, dass dies alles zugleich als glaubwürdig erscheint.
Also ich glaube auch, das ist eine falsche Gegenüberstellung. Das machiavellistische Bild, das hier gezeichnet wird, das ist in der Realität eigentlich überhaupt nicht anzutreffen.
Natürlich geht es in der Demokratie um Macht. Selbstverständlich will man an die Regierung. Man will nicht immer in der Opposition sitzen. Das hat doch aber alles nichts mit der Grundsubstanz dessen zu tun, was politische Verantwortung, was für politisches Verantwortungsbewusstsein bedeutet. Und das allemal ist immer gebunden an Wertvorstellungen, die man hat.
Jeder Politiker, der die Politik wirklich versteht, wird sich ja mit jedem Wort, das er sagt, auch genau überlegen, in welche Situation hinein er das sagt und was er damit auslöst.
Nehmen wir mal an, man steckt mitten in Verhandlungen über ein Währungssystem, was höchst labil ist, anfällig ist, weil der Markt möglicherweise Reaktionen zeigt, wenn er vorzeitig falsche Informationen bekommt oder vermeintlich richtige Informationen bekommt, kann es durchaus sein, dass man einmal mit Teilen dessen, was man selber will, was man selber als Ziel hat, zurückhält und es nicht offen sagt.
Dieser Teil ist ganz unvermeidlich und dass jeder auch darüber nachdenkt, was ist der Zug wie beim Schachspiel des Gegenübers, mit dem du zuallererst konkurrierst oder der, den du mit deiner Botschaft erreichen willst und dass er, um eine bestimmte Reaktion zu bekommen, auch etwa eine bestimmte Aussage macht. Das ist ja alles richtig. Aber ich glaube, das führt nicht zu der These, dass sozusagen die Basis der Politik die Unehrlichkeit ist, sondern die Basis in der Demokratie muss die Ehrlichkeit sein. Aber das schließt all diese taktischen Erwägungen natürlich überhaupt nicht aus. Und insofern, glaube ich, gibt es da nur eine Antwort, nämlich die Menschen in die Situation zu bringen, dass sie natürlich auch diesen Aspekt der Politik verstehen und durchschauen können.
Anders gesagt, was wir für Unehrlichkeit halten, ist oft nur das ganz normale politische Spiel. Und man muss die Spielregeln kennen und beherrschen, um der Politik nicht mit irrealen Erwartungen zu begegnen.
Das ist ja fast überall so. Wenn jemand in der Alltagskommunikation ironische Äußerungen stets für bare Münze nimmt, sollte er nicht seine jeweiligen Gesprächspartner tadeln, sondern sich an die eigene Nase fassen.
Eine politische Lüge kommt manchmal im Kopfe eines abgewirtschafteten Staatsmannes zur Welt und wird von ihm losgelassen, um beim Pack gepflegt und gehätschelt zu werden. Manchmal wird sie als Monstrum geboren und in die richtige Form geleckt. Bei anderer Gelegenheit erscheint sie in vollständiger Gestalt und wird beim Ablecken verdorben. Oft wächst sie ganz regelmäßig wie ein Kind heran und braucht Zeit, um auszureifen. Oft tritt sie auch ausgewachsen ans Tageslicht, schwindet aber allmählich dahin. Zuweilen ist sie von hoher Abkunft und manchmal das Gezücht eines Börsenjobbers. Hier schreit sie schon laut bei der Geburt, dort wird sie flüsternd hervorgebracht.
Jonathan Swift über die Kunst der politischen Lüge, 1710.
Kapitel 2. Was sind politische Lügen?
Also das fängt an mit falschen Tatsachenbehauptungen. Nicht? Also etwa vom Typus der Weapons of Mass Destruction. Das war die Bedingung dafür, dass der Präsident Bush den Irakkrieg beginnen konnte.
Der Soziologe Klaus Offe.
Das sind falsche Tatsachenbehauptungen. Fiktion, kann man sagen. Nicht? Also absichtsvoll eingeführte Fiktion. Dann gibt es das Umgekehrte, nämlich die Verleugnung von schmutzigen Geheimnissen. Man verschweigt etwas, von dem man annehmen kann, dass das zuhörende Publikum ein starkes Interesse daran hat, es zu wissen. Und anders handeln würde, wenn es das wissen würde. Also falsche Tatsachenbehauptung, die Verleugnung. Dann kann man falsche Versprechungen machen. Sind das Lügen? Ja, wenn man von den Versprechungen weiß, dass man sie ohnehin nicht einhalten kann und dieses Wissen sozusagen geheim hält und so tut, als ob man etwas bewirken könnte, von dem man weiß, dass man es nicht bewirken kann. Anderes Phänomen der politischen Unehrlichkeit ist, dass man weniger als die ganze Wahrheit mitteilt, also gezielt, strategisch bestimmte wissenswerte Dinge verschweigt oder sich zu Auffassungen bekennt oder Meinungen vertritt, die man in Wirklichkeit gar nicht hat, wie man dann an späterem Handeln ablesen kann.
Na gut, ich habe ja ein Beispiel. Ich musste ja einem Untersuchungsausschuss, einem sogenannten von der Opposition genannten Lügenausschuss, Rede und Antwort stehen.
Übrigens der erste Ausschuss seiner Art in der Geschichte der Bundesrepublik. Entsprechend groß die politische und mediale Aufregung.
Dieser Antrag ist von Pharisäern gestellt worden. Aus ihren Reihen stammen die Kochlügen und die Kohlverschweigungen.
Und überhaupt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Wir sind bereit zu jeder Tag- und Nachtzeit, zu Wasser, zu Land und in der Luft. Im Dezember, im Januar, mit Ihnen im Ausschuss zu arbeiten. Auf diese Auseinandersetzung kann ich Ihnen sagen, freuen wir uns.
Ich will den Fall im Jahr 2002, der Ausschuss war dann 2003, schildern. Da ging es um die Frage, ob Deutschland 2002 über die 3% Defizitgrenze nach Maastricht geht. Und wir hatten eine Situation, dass alle Zahlen aus dem Ministerium zeigten und auch die Wirtschaftsforschungsinstitute, dass wir das wohl nicht tun würden. Dann ist im Sommer, im Juli, Ende Juli, aufgrund der Steuereinnahmen vom Juni im Finanzministerium, in der Fachabteilung, eine Auffassung aufgetreten, die hieß, wir werden diese Latte reißen. Das war 2 Monate vor der Bundestagswahl, nicht mehr ganz. Und das war natürlich eine ganz gravierende Veränderung. Und für mich war die Frage, wie gehst du damit um? Ich habe alle Zahlen veröffentlicht, nur diese Prognose nicht. Die ist auch nie veröffentlicht worden. Interne Prognosen des Finanzministeriums sind zu keiner Zeit veröffentlicht worden. So auch diese nicht. Und dann habe ich die Wirtschaftsforschungsinstitute alle fragen lassen, habt ihr Erkenntnisse, die in die Richtung führten? Und sie hatten sie nicht. Das haben sie später auch vor dem Untersuchungsausschuss gesagt. Die ersten Erkenntnisse, dass es vielleicht schlechter laufen könnte, hatten einzelne Institute Ende August, also mehr als 4 Wochen später. Und auch das war nicht gesichert. Und deswegen habe ich diese Zahl nicht veröffentlicht. Wenn ich sie veröffentlicht hätte, hätte das natürlich, das ist wahr, erhebliche Konsequenzen für die Debatte in der letzten Phase des Wahlkampfs gehabt.
Man hat vermutet, dass es im sogenannten Lügenausschuss gar nicht um echte Aufklärung gegangen sei, sondern um die Fortsetzung des Wahlkampfs mit anderen Mitteln. Und dass Eichels schärfste Kritiker, wären sie an seiner Stelle gewesen, wohl genauso gehandelt hätten.
Wie dem auch sei, sicher ist, dass in Demokratien gelogen wird. Aber anders als in Diktaturen kann man die Lüge offen bekämpfen. Sei es mit der Wahrheit, sei es mit einer anderen Lüge. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass eine gewichtige Lüge irgendwann aufgedeckt wird.
Das ist die Chance der Demokratie, dass, wie man so schön sagt, alles irgendwann doch auf den Tisch kommt, dass es dann sogar, wenn man Pech hat, zu juristischen Konsequenzen führt. Da ist die Politik dann doch in vielen Bereichen viel strenger, als das in der Wirtschaft geschieht. Das kommt in der Regel raus.
Zum Beispiel kann die Presse dahinter kommen, dass hier jemand eine Art von Unwahrheit, die ich eben unterschieden habe, davon Gebrauch gemacht hat. Oder es kann parlamentarische Untersuchungsausschüsse geben, wie den Kundesausschuss zum Beispiel, wo es darum ging, wer hat welche Befehle gegeben. Und nach anfänglichen Vertuschungsversuchen ist es dann auch einigermaßen klar geworden. Und auf diese Weise kann man dazu kommen, dass die Wähler sich bei der nächsten Wahltag anders entscheiden.
Das klingt gut. Was aber ist mit den Lügen, die unerkannt bleiben? Und wer weiß, wie viele das sind?
Als den einstigen US-Verteidigungsminister Robert McNamara Zweifel am Sinn und Zweck des Vietnamkriegs befielen, veranlasste er eine selbstkritische Untersuchung der regierungsinternen Entscheidungsprozesse. Das Ergebnis war desaströs. Die berühmten Pentagon-Papiere belegten, dass die Regierung die eigene Bevölkerung über ihren Krieg jahrelang belogen und hinters Licht geführt hatte.
Für unzählige tote und verwundete Soldaten und Zivilisten kamen McNamaras Erkenntnisse zu spät. Was nützt es also, wenn Lügen aufgedeckt werden, nachdem sie ihre Wirkung bereits getan haben?
Oft geschieht es, dass eine Lüge nur eine Stunde lang geglaubt zu werden braucht, um ihr Werk zu tun. Sie hat dann keinen Sinn mehr. Die Falschheit fliegt und die Wahrheit kommt hinterhergehängt. Werden die Menschen dann der Täuschung gewahr, ist es bereits zu spät. Der Stich hat längst gesessen und die Lügengeschichte hat ihre Wirkung getan. Das ist wie bei einem Mann, der sich eine schlagfertige Antwort ausgedacht hat, wenn das Thema bereits gewechselt und die Gesellschaft getrennt worden ist. Oder wie bei einem Arzt, der eine unfehlbare Medizin fand, nachdem der Patient gestorben war.
Jonathan Swift über die Kunst der politischen Lüge.
Kapitel 3: Politik in der Grauzone.
Der amerikanische Politikwissenschaftler John Mersheimer hat 2011 ein Buch über die Lüge in der internationalen Politik veröffentlicht. Es erging ihm dabei wie vielen anderen vor ihm. Er glaubte, er könne aus einem überreichen Fundus an Beispielen schöpfen.
Doch dann musste er überrascht feststellen, dass sich die Zahl eklatanter nachweisbarer politischer Lügen in engen Grenzen hält. Es wird nicht so oft gelogen, wie man glaubt.
Ich habe auch andere Forscher, die sich gut in internationaler Geschichte auskennen, gebeten, mir Beispiele für Lügen der Regierungen und Diplomaten zu nennen. Zuerst meinten sie genau wie ich, dass es viele solcher Fälle geben müsse, aber am Ende hatte praktisch jeder, an den ich herantrat, Schwierigkeiten, mehr als ein paar klare Beispiele zwischenstaatlicher Lügen zu finden.
In der Innenpolitik verhält es sich nicht grundlegend anders. Warum ist es so schwer, eindeutige politische Lügen auszumachen? Vielleicht, weil Politiker sich oft in einer Grauzone bewegen? Also weder die ganze Wahrheit sagen, noch wirklich lügen?
Die Rivalität der Parteien und Verbände, die Konkurrenz der Medien, die zahlreichen Institutionen, die sich kritisch beäugen und kontrollieren, sie bewirken in ihrem Zusammenspiel, dass Lügen oft aufgedeckt werden.
Doch wie paradox. Dieselben Faktoren sind es auch, die Politiker dazu bringen und manchmal dazu zwingen, mit der Wahrheit, sagen wir, selektiv oder haushälterisch umzugehen.
Wer viele Rivalen, Konkurrenten, Kontrolleure zu fürchten hat, wird sich genau überlegen, was er sagt, wie er es sagt und wann er es sagt.
Und damit sie wissen, was sie öffentlich sagen dürfen und sagen sollen, engagieren sich Politiker professionelle Hilfe.
also früher waren das sozusagen literarisch gebildete Redenschreiber, heute sind es Kommunikationsberater, die aus den laufend anfallenden Daten der Demoskopie und aus anderen Quellen die Worte zusammenpacken, die im Augenblick in der gegebenen Situation für einen gegebenen Politiker besonders erfolgsträchtig sind. Das ist eine technische Prozedur.
Klaus Offe spricht in diesem Zusammenhang übrigens nicht von Propaganda, sondern von strategischer Kommunikation und unterscheidet drei Spielarten.
Erstens Credit-Taking. Was gut gegangen ist, ist gut gegangen, weil wir es so gemacht haben. Zweitens Blame Avoidance. Das bedeutet, wenn irgendwas zu beklagen gibt, dann waren es nicht wir, sondern die EU, Brüssel, die Kommission oder sozusagen anonyme Naturgewalten des Weltmarktes, bei der Finanzmarktkrise zum Beispiel und so fort. Also Blame Avoidance, das Vermeiden, irgendwie in der Situation des Angeklagten, des schuldhaft gehandelt Habenden zu stehen. Und das Dritte ist Position Taking. Das bedeutet, man äußert Bewertungen, Meinungen, Ansichten, die, wie man aus der Demoskopie weiß, in Übereinstimmung mit den Bewertungen, Meinungen und Ansichten eines großen Teils der Bevölkerung stehen. Und man hofft, dadurch, dass man diese Ansichten äußert, ohne sie unbedingt teilen zu müssen, dass die Wähler das in positiver Erinnerung behalten werden. Das sind alles strategische Kommunikationen.
Um sich im politischen Dauerwahlkampf Gehör zu verschaffen und Wirkung zu erzielen, wird übertrieben oder untertrieben, wird weggelassen oder hinzugefügt, wird vereinfacht, vergröbert, zugespitzt und die Grenze zur Unredlichkeit oft überschritten.
Das Unmoralische erweist sich am Ende als das Unpolitische, sagt der Soziologe Oskar Negt und hat dabei vor allem die Lüge im Blick. Ein lügender Politiker, sagt Negt, handelt nicht nur moralisch falsch, sondern auch politisch unklug.
Kann man das so rigoros sagen? Ist tatsächlich jedwede Lüge verwerflich, sei sie politisch oder nicht? Hängt das nicht von der jeweiligen Situation ab und von der Motivation des Lügners?
Kapitel 4: Die Moral der Lüge.
Unser Alltag ist voller kleiner Lügen. Und etliche darunter sind legitim, zumindest nicht moralisch verwerflich. Wir lügen aus Scham oder Verlegenheit. Wir lügen, um ungehörige Fragen abzuwehren, um unsere Privatsphäre zu schützen. Wir lügen, um andere zu schonen. Wir lügen aus Respekt, aus Taktgefühl.
Man kann sogar im Interesse einer höheren Wahrheit lügen. Galilei hat das getan. Ist also die Lüge immer unmoralisch und die Wahrheit immer moralisch? Wer einen unschuldig Verfolgten schützt, indem er die Verfolger belügt, handelt der unmoralisch? Und umgekehrt, wer das Versteck des Verfolgten preisgibt, ihn also verrät oder denunziert, handelt der moralisch, nur weil er die Wahrheit sagt?
Offenbar gibt es so etwas wie die edle Lüge oder die wohlwollende Lüge. Manchmal ist die Lüge eine List, die einem übergeordneten, guten Zweck dient.
List. Sogar die ehrlichsten Politiker sind nicht frei davon, sagt der Pariser Politologe und Publizist Alfred Grosser 1990 in einem Radiovortrag.
Wer galt als Aufrichtiger? Wer war volksnäher im demokratischsten Sinn als Franklin Roosevelt? Und doch hat niemand mehr List angewandt, ist unaufrichtiger gewesen, um Amerika gegen den Wunsch, gegen den Willen seiner Bürger in den Krieg zu bringen, weil dieser Krieg notwendig war, damit nicht der Faschismus in der Welt siege.
The Navy Department of the United States has reported to me that on the morning of September 4, United States destroyer Greer, proceeding in full daylight toward Iceland, had reached a point southeast of Greenland. She was carrying American mail to Iceland. She was flying the American flag. Her identity as an American ship was unmistakable. She was then and there attacked by a submarine. Germany admit that it was a German submarine. The submarine deliberately fired a torpedo at the Greer, followed later by another torpedo attack. In spite of what Hitler's propaganda bureau has invented, and in spite of what any American obstructionist organization may prefer to believe, I tell you the blunt fact that
submarine fired first upon this American destroyer without warning and with deliberate design to sink her.
Im September 1941, drei Monate vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Ein britisches Flugzeug attackiert, unterstützt vom amerikanischen Zerstörer USS Greer, im Nordatlantik ein deutsches U-Boot. Die Briten werfen Wasserbomben, die Deutschen wehren sich mit einem Torpedo.
In seiner Radioansprache stellt Roosevelt den Vorfall grob verzerrt dar. Das deutsche U-Boot habe ohne Vorwarnung die Greer beschossen. Das sei Piraterie, empört sich der Präsident. Rechtlich und moralisch Piraterie.
Wenn also irgendjemandem, so kommt es der Regierung des Gemeinwesens zu, der Feinde oder der Bürger wegen zu lügen, zum Vorteil des Gemeinwesens. Die anderen alle aber dürfen sich damit nicht befassen.
Ich würde mich doch nicht trauen, Platon zu widersprechen. Natürlich hat er recht, aber das ist eine philosophische Grundannahme, die nur in außergewöhnlichen, ganz seltenen und keineswegs heute noch üblichen, in Friedenszeiten schon gar nicht üblichen Ausnahmesituationen möglich ist.
Ein sehr schwieriges Kapitel, weil sich das legitimiert, wenn es erfolgreich war. Das heißt, wenn alle zum oder eine ganz große Mehrheit zum Ergebnis kommt, es war richtig, es musste sein. Und so war das mit Roosevelt auch. Was gab es denn für Alternative als die, alles zu tun, um Hitler und den Faschismus niederzuringen? In solch einer dramatischen und existenziellen Situation, wenn die Bereitschaft der Menschen mitzugehen noch nicht da ist, eine Gelegenheit zu suchen, wie man das erzeugt, das kann berechtigt sein, aber das kann man nicht als Grundsatz formulieren, sondern das muss sich an der einzelnen Entscheidung und ihren Konsequenzen orientieren.
Lassen Sie mich aber zunächst etwas sagen zu den offenen Briefen einiger deutschen Stellen.
Wenn in diesen Briefen die Behauptung aufgestellt wird, dass unter meiner Autorität die Wiederaufrüstung Deutschlands anenthalben mit Hochdruck anlaufen, so kann ich darauf nur erklären, dass diese Behauptung frei erfunden ist. Ich kann im Interesse derjenigen, die eine solche Behauptung aufstellen, nur annehmen, dass sie Mystifikationen zum Opfer gefallen sind und sie herzlich bitten, noch in Zukunft nicht mit solcher Leichtgläubigkeit denen, die Übles über andere sagen, Glauben zu schenken.
Konrad Adenauer und die deutsche Wiederbewaffnung. Er hat Dinge gesagt, die einfach nicht stimmen. Als er im Frühling, im Sommer 1950 ganz überrascht tat, nun stellt sich wegen des Koreakriegs das Problem der deutschen Wiederbewaffnung, da der schon seit beinahe einem Jahr den Amerikanern angeboten, die Bundesrepublik wieder zu bewaffnen. Das war zugleich eine List und es war eine Lüge. Es war, weil man nicht bereit war, in der Bundesrepublik sich wieder bewaffnen zu lassen. Heute haben sich alle im Rückblick dazu bekehrt, dass man so hat handeln sollen, die SPD als Erste. War das nun eine List, die man im Rückblick rügen soll? Eine Lüge, die man im Rückblick strafen soll? Ich habe keine ganz klare Antwort.
Würden wir auch die Lügen der Bush-Regierung eher entschuldigen, wenn der Militärschlag gegen den Irak zu einem überzeugenden, also demokratischen und friedlichen Ergebnis geführt hätte? Wären dann die fragwürdigen Mittel durch den Zweck geheiligt? Kommt es also am Ende auf das Ergebnis an?
Sind wir vielleicht gar nicht so sehr an einer wahrhaftigen Politik interessiert, sondern vielmehr an einer erfolgreichen oder einer, die wir richtig finden? Und haben wir nur deshalb den Eindruck, in der Politik werde viel gelogen, weil wir unsere Politiker immer öfter auf Irrwegen wähnen, weil wir sie für unfähig, überfordert, dilettantisch halten?
Kapitel 5. Am schwersten ist Glaubwürdigkeit.
Es gibt in der Politik schwarze Schafe, aber es gibt auch Politiker, denen man vertraut, die als ehrlich und glaubwürdig gelten, selbst bei denen, die der Politik mit Skepsis und Misstrauen begegnen.
Damit wir uns gut verstehen, wie man sich mit eigenen Fehlern auseinandersetzt, selbstgefällig oder selbstkritisch, das sagt einiges aus über den Charakter von Politikern und über den Inhalt von Politik. einige schienen mir zwischenzeitlich die Rolle eines Sündenbocks vom Dienst zugedacht zu haben. Dazu war ich nicht gewählt noch gewillt.
Auch Willy Brandt hat sich ja Kommunikationsberater gehabt. Aber ich denke, dass er durch seine Lebensgeschichte für einen Typus von Politikern gestanden hat.
Ich habe meine Fehler gemacht. Ich habe nicht immer alles bedacht, was hätte bedacht werden sollen. Das tut mir leid. Und das ist es dann auch.
Der es nicht nötig hat, den Leuten nach dem Maul zu reden, beziehungsweise selbst hinreichend nachdenkt, um die Dilemmata, mit denen es Politik immer zu tun hat, auf eigene Weise zu erklären und dann zu bearbeiten.
Willy Brandt ist so eine Figur. Nicht umsonst wünschen wir uns ja immer wieder solche Leute. Dann müssen wir aber auch bereit sein, wenn es irgendwo welche gibt, sie zu unterstützen und sie begleiten und gemeinsam mit ihnen eben etwas versuchen.
Winston Churchill war bestimmt in seiner ganzen politischen Vorgeschichte kein mustergültiger Politiker. Aber als leitender Staatsmann im Krieg war er für meine Begriffe eine säkulare Gestalt, die sich natürlich an dem alleinigen Spruch immer gerne festmacht, seinem Volk zu sagen, ihr werdet von mir nichts anderes erwarten als Blut, Schweiß und Tränen. Das ist eine Art, die bewundernswert ist.
Sehr alte Politiker, wir haben den Herrn Geißler kürzlich erlebt, aber ich würde eine ganze Reihe oder eine Handvoll anderer 80-Jähriger da einbeziehen, tendieren dazu, ehrlich zu sein. Man kann sich das so vorstellen, dass sie nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren haben und deshalb sich leisten können, die Wahrheit auszusprechen. Wahrheiten auszusprechen, die ihnen ihre Partei mit Sicherheit verboten hätte.
Wenn nur die Alten es sich leisten können, die Wahrheit vorbehaltlos auszusprechen, umso schlimmer für die Jungen. Matthias Zimmer, Jahrgang 1961, ist zwar auch schon nicht mehr der Jüngste, aber er ist Bundestagsneuling. 2009 zog er für die CDU erstmals ins Parlament ein, ausgestattet mit einem Direktmandat aus Frankfurt.
Zudem ist er promovierter und habilitierter Politikwissenschaftler. Also vermutlich keiner, dem man so leicht ein X für ein U vormachen kann. Oder doch?
Ja, ja. Das war ganz zu Anfang der Legislaturperiode bei dem berühmten Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Und das hat mich wirklich auch geärgert, weil ich war dann ganz neu im Bundestag und wusste überhaupt nicht, wie sozusagen die Abläufe dann sind. Und dass wir in einer Situation, die damals noch relativ schwierig gewesen ist, auch was die gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen angeht, dass wir dann hingehen und das Hotelgewerbe um einen bedeutenden Beitrag entlasten, hat mich schon geärgert. Und im Nachhinein würde ich sowas in dieser Form, glaube ich, auch nicht mehr zustimmen.
Als es um die Hilfeleistungen für finanziell marode EU-Staaten und den Euro-Rettungsschirm ging, hat Zimmer fraktionsintern seine Bedenken deutlich gemacht und sich in einer Probeabstimmung enthalten.
Naja, es setzt in so einem Fall natürlich sofort eine fürsorgliche Belagerung der Fraktionsspitze ein, die dann ganz genau wissen will, ob man auch gedenkt, diese abweichende Meinung bei den namentlichen Abstimmungen im Deutschen Bundestag so kundzutun. Also die Fraktionsspitze und die parlamentarischen Geschäftsführer, die versuchen dann schon, und das ist ja auch ihre Aufgabe. In England sagt man Chief Whip. Ich habe dann immer diese Idee von der Peitsche, in der dann sozusagen die Zöglinge dann zusammengetrieben werden, damit sie auch ja nicht ausbrechen. Aber eine ähnliche Aufgabe hat natürlich der Fraktionsvorsitzende und seine Helfer auch, dafür zu sorgen, dass die Regierungsmehrheit steht.
Also ich will gar nicht leugnen, dass ich, wenn ich in den Bundestag gewählt würde, staunen würde, was für Repressionen und Druckmöglichkeiten es doch gibt, auch der eigene Gruppe. Die Erwartung, dass man doch stets der Mehrheitsmeinung folgt, wo man nie so richtig weiß, wer hat eigentlich diese Mehrheitsmeinung bestimmt und wo kommt sie eigentlich her, die ist doch sehr groß. Und da standzuhalten, wenn man anderer Meinung ist, das ist nicht einfach.
Ein Fall ging so, dass ein Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands einem Abgeordneten sagte, wenn du der Meinung bist, dass dein Gewissen dich zwingt, abweichend von der Fraktionsmehrheit zu votieren, dann bitte ich dich, bei der nächsten Wahl dich auch von deinem Gewissen aufstellen zu lassen. Nicht wahr?
Matthias Zimmer sitzt im Bundestag sinnigerweise direkt neben dem für seine Renitenz bekannten CSU-Mann Peter Gauweiler.
Den habe ich dann auch mal befragt, weil er sich ja sowohl gegen den Euro-Rettungsschirm, gegen die Griechenlandhilfe als auch gegen den Afghanistan-Einsatz in den namentlichen Abstimmungen ausgesprochen hat. Den habe ich dann mal gefragt, ob ihm das nicht manchmal ein bisschen zu viel sei, immer gegen den Strom zu schwimmen. Und er hat dann nur gelächelt und hat gesagt, junger Kollege, Christus hat uns zur Freiheit befreit. Da hat er recht.
Kapitel 6. Die Moral parteipolitisch instrumentalisiert.
Ich möchte zur Wahl der Ministerpräsidentin eine eigene Mehrheit ohne die Linkspartei haben. Und dabei bleibt es auch. Und ich finde, es ist eine klare Aussage.
Andrea Ypsilanti im hessischen Wahlkampf 2008. Kurz nach der Wahl hat die Hessen-SPD ihren Kurs geändert. Nun also doch mit den Linken. In der Öffentlichkeit kam das als Wortbruch an. Für Andrea Ypsilanti bedeutete es das vorläufige, vielleicht unwiderrufliche Ende ihrer politischen Karriere.
Das musste Andrea Ypsilanti natürlich einkalkulieren, dass das passieren würde. Und wenn man noch am Wahlabend und nach der Wahl sogar noch gesagt hat, mit denen will ich auf keinen Fall, deren Stimmen will ich nicht, dann kann man nicht mehr anschließend eine fünfjährige Regierung mit denen zusammen anstreben. Das geht nicht. Wenn man dann einen Schwenk vollziehen will, für den es gute Gründe geben kann, dann muss man ihn anders machen. Dann muss man zeigen, dass eine andere politische Lösung nicht möglich ist als eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei, mit der man vorher nichts zu tun haben wollte.
Sie ist anmoralisiert, beschimpft worden als Lügnerin, die ihre Versprechungen bricht. Nun also, wenn jedes gebrochene Versprechen derartig skandalisiert würde, dann müssten wir mal über die Zusage der Steuersenkung in der letzten Bundestagswahl sprechen.
Dann muss man den Wählern die Möglichkeit geben, das neu zu beurteilen. Dann kann ich keine Fünfjahresregierung bilden, sondern dann kann ich allenfalls kurzfristig etwas mit denen zusammen machen. Und dann müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie diesen Ausweg akzeptieren oder nicht. Dann wäre diese ganze Moraldebatte gar nicht entstanden. Das haben ja auch viele Menschen bis tief in die SPD hinein so gesehen. Und deswegen war das ein grober handwerklicher Fehler, das so zu machen. Und wer sein politisches Handwerkszeug versteht, der konnte wissen, dass es diese Moraldebatte geben würde. Und er konnte auch wissen, dass er sie nicht gewinnen kann.
Und was wäre gewesen, wenn Ypsilanti vor der Wahl eine Koalition mit der CDU kategorisch ausgeschlossen hätte, um sie nach der Wahl dann doch einzugehen? Sie hätte einige ihrer Anhänger enttäuscht, aber die große Moraldebatte wäre ihr gewiss erspart geblieben.
Ypsilantis politische Gegner wurden von keiner echten moralischen Empörung angetrieben. Vielmehr, sie haben die Moral für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert. Dass es so kommen würde, Hans Eichel hat vollkommen recht, das hätte Andrea Ypsilanti wissen müssen.
Der liberale englische Publizist und Parlamentarier John Morley hat die viktorianische Gesellschaft seiner Zeit in einer berühmten Kritik als große Lüge gebrandmarkt. Von der Spitze der Monarchie bis zu den unteren Ebenen des Staates seien die politischen Institutionen lediglich hohle Kulissen. Nur dazu da, die vulgäre Herrschaft des Geldes zu kaschieren.
Submarine fired first.
Eine klare Aussage.
Read my lips.
Ganz offiziell eingezahlt.
Position taking.
Leaves no doubt.
Seit 5:45 Uhr.
Nichts zu tun.
Blame avoided.
These allegations are false.
Niemand hat die Absicht.
Auch Kirche und Religion seien allzeit bereit, ihre hehren Grundsätze zu verraten und dem Geist der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und der Wahrheit den Rücken zu kehren.
Kapitel 7. Die große Lüge heute.
Die Politik diene dem Gemeinwohl, sagt man, oder dem nationalen Interesse.
Man spricht vom Willen des Volkes oder der westlichen Wertegemeinschaft oder den Selbstheilungskräften des Marktes. Man sagt, der Staat, das sind doch wir alle.
Sind das nicht diffuse, inhaltsleere Formeln und Phrasen? Sind sie nicht unehrlich, verlogen?
Vor einigen Jahrzehnten hätte man gesagt, sie dienen der Manipulation, indem sie Konsens erzeugen, Interessensgegensätze vernebeln.
Apropos Konsens. Margaret Thatcher hat gerne behauptet, zu ihrer Politik gäbe es keine Alternative.
Alternativlos beteuert auch Angela Merkel.
Ganz unzutreffend ist es nicht. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass sich nach einem Regierungswechsel wenig ändert. Oft warten wir vergeblich auf die Einlösung von Wahlversprechen.
Ja, vielfach ist wahr, dass die Alternativen so grundlegend verschieden gar nicht sind. Das hat ja auch große Vorteile, wenn sich alle einig sind, darin Demokratie ist die beste Staatsform, die beste Regierungsform, die wir haben können. Allerdings führt das in der Mediengesellschaft dann dazu, dass gleichzeitig, damit man wahrgenommen wird, umso lauter schreit. Das heißt, dass da eine Diskrepanz auftritt zwischen der Lautstärke der Argumentation, auch mitunter der Tonart der Argumentation und dem vergleichsweise geringen Differenz, die dahinter liegt.
Ein Kollege hat das mal sehr schön mit einem englischen Wortspiel ausgedrückt. Statecraft, das heißt also staatsmännische Kunst, degeneriert oft zu etwas, was man nur als Stagecraft, nämlich die Darsteller- und Schauspielerkunst, bezeichnen kann.
Im Grunde genommen weiß jeder, wenn die Leute völlig erschöpft morgens um 4 Uhr vor der Kamera stehen und sagen, also wir haben jetzt einen Kompromiss geschlossen, den wir gerade noch für vertretbar halten, aber er ist im übergeordneten Sinne richtig und so weiter, dass das gespielte Sachen sind, das weiß jeder, der das anguckt. Und es ist fast nicht verständlich, warum diese Medientricks nötig sind, um zum Schluss den Anschein von Glaubwürdigkeit zu bekommen.
Das Verheerende an der Politik und an der politischen Kommunikation lässt sich mit zwei Schlagworten klar machen: Fernsehen und Bildzeitung. Auf der einen Seite die kurzen akustischen Schnipsel, die nicht länger als 30 Sekunden dauern dürfen. Auf der anderen Seite die plakativen Überschriften, über die auch Meinung gemacht wird. Qualitätsjournalismus, wie er in den großen Tageszeitungen etwa noch vorkommt, wird öffentlich eigentlich in dem Maße überhaupt nicht wahrgenommen, sondern die politische Kommunikation läuft in der Regel über die Bildzeitung oder über das Fernsehen.
Auch der ganze Trend zum Infotainment ist ja nur die Kehrseite der Tatsache, dass die Politik in vielen Bereichen einfach machtlos geworden ist. Sei es wegen Globalisierung, sei es im Verhältnis zu wirtschaftlichen Interessen, an deren Gängelband die Politik geführt wird. Sie unterhalten das Publikum, während im Hintergrund, dem abgeschattet bleibenden Hintergrund, die üblen Dinge und Entwicklungen, auf die die Politik keine Antwort hat, sich zutragen. Und das ist eine Art der Unehrlichkeit, die Dinge nicht beim Namen zu nennen, sondern sie im abgedunkelt im Hintergrund zu lassen, die wahrscheinlich eine lässliche Sünde ist, aber eine ungemein folgenreiche und wahrscheinlich die häufigste. Man arrangiert die Szene so, dass manche schmutzigen Ecken nicht sichtbar werden.
Kapitel 8: Die Bringschuld der Bürger.
In einer parteiinternen Rede im Jahr 2006 gibt der damalige ungarische Ministerpräsident Gyurcsány zu, die Wähler im Wahlkampf systematisch belogen zu haben. Die Veröffentlichung der Rede löst schwere Unruhen im Land aus.
Wir lügen uns selbst an, wenn wir behaupten, nicht gewusst zu haben, dass Politiker lügen. Wir wissen es. Wir erwarten es sogar ein bisschen. Wir möchten die Realität ein bisschen schöner sehen.
Der ungarische Schriftsteller Peter Esterházy.
Wollen die Menschen betrogen sein, wie Esterházy meint? Der Historiker Christian Meyer sekundiert ihm.
Wenn die Öffentlichkeit Wert darauf legte, nicht für dumm verkauft zu werden, wenn sie deutlich machte, dass sie lieber wüsste, woran sie ist, als in freundlichen Illusionen gewiegt zu werden, stünde es besser um die Ehrlichkeit der Politiker.
Und natürlich möchte man auch manchmal von schlechten Wahrheiten verschont werden. Aber auch da ist es so, dass der Appetit beim Essen kommt. Und je mehr Einsicht man in die wahren Probleme, die abgedunkelten Probleme der Politik hat, desto mehr Licht möchte man genau dahin gerichtet sehen. ich denke, dass das jedenfalls völlig falsch wäre, das Publikum jetzt zu beschimpfen als eine Versammlung von Primitivlingen, die gar nicht wissen wollen, was sie selbst angeht. Aber es gibt natürlich auch durch langjährigen Konsum wenig aufklärerischer Medien eintretende sozusagen kognitive Sozialisationsschäden, die dazu führen, dass das Publikum tatsächlich nicht wissen will, was los ist.
Also es gibt das berühmte Beispiel von Lafontaine, der die deutsche Einheit in einer Weise schon den Leuten vorgerechnet hat, wie es dann teilweise sogar schlimmer gekommen ist. Aber das wollte niemand hören. In einer bestimmten euphorischen Hochstimmung der Leute wollte man die Negativseite, die es immer gibt, bei jeder Aktion in der Regel, die wollte man nicht hören. Man hat sie auch nicht gewählt. Und dann hinterher zu sagen, ja, hätte man uns das gesagt, ist es gesagt worden. Über die ökologischen Rahmenbedingungen wissen die Leute inzwischen fast alles. Sie wissen, wie zerstörerisch sie in manchen Situationen handeln. Sie wissen genau, was sie anrichten, was sie ihren Kindern antun. Das wissen sie alles. Und trotzdem wählen sie dann immer wieder Leute, die ihnen das bequeme Weitermachen ermöglichen.
Warum zieht keine Partei in den Wahlkampf und verkündet jedenfalls den Gruppen, von denen sie insbesondere erwartet, dass sie sie wählen, dass sie auch mit Nachteilen zu rechnen haben? Das geschieht ja ganz grundsätzlich in Wahlkämpfen nicht. Das hat etwas damit zu tun, das gilt wechselseitig zwischen Politik und den Menschen in der Demokratie. Wer traut sich was zu? Ich sage, die Politik muss den Menschen mehr Wahrheit in dem Sinne, dass sie auch sagt, in einem längerfristigen Denken, das und das müssen wir jetzt ändern, das kann unbequem sein, zutrauen. Aber das heißt dann auch, die Wählerinnen und Wähler müssen die Politiker wählen, die ihnen diese unbequemen Wahrheiten zutrauen. Wenn sie das auch nicht tun, dürfen sie sich bitte wieder nicht wundern, wenn es die Politiker auch nicht machen. Das ist ein wechselseitiges Geschäft.
Über manche Dinge täuschen wir uns, tun das vielleicht gerne oder werden getäuscht. Aber viele Dinge kann man auch aufdecken, beim Namen nennen und beleuchten. Und insofern ist das Vorkommen von politischen Lügen oder Unwahrheiten in der Politik immer auch eine Frage dessen, was das Publikum sich bieten lässt. Und das hängt im großen Umfang von der Ernsthaftigkeit und auch dem kommerziellen Erfolg der Medien, insbesondere auch der Printmedien ab.
Wer glaubt, Politiker würden stets sagen, was sie denken und stets tun, was sie sagen und sich dann beim ersten Anzeichen des Gegenteils moralisch indigniert vom schmutzigen Geschäft zurückziehen, muss sich fragen, ob er nicht von falschen Voraussetzungen ausgeht.
Wir haben nichts gewusst. Man hat uns nicht die ganze Wahrheit gesagt. Man hat uns belogen. Das sind Ausreden. Richtiger müsste man sagen, wir haben es nicht wissen wollen. Wir haben die Halbwahrheiten und Lügen nicht durchschaut. Wir waren leichtgläubig und naiv.
In der politischen Sphäre gibt es kein Recht auf Leichtgläubigkeit, wohl aber die Pflicht zum Argwohn.
Mündig sind Bürger nicht dann, wenn sie irgendeiner Politik zustimmen. Mündig sind sie, wenn sie sich von keiner täuschen lassen.
Nicht schwindelfrei. Über Lügen in der Politik. Feature von Ulrich Teusch. Die Sprecher waren Hüseyin Michael Cirpici, Marian Funk, Clemens Lachnicht und Bodo Primus. Ton und Technik Daniel Sänger, Sonja Röder und Robert Müller. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012.